Also es war ja trotzdem eine internationale Produktion und das wird er auch gewusst haben und da sich auch und auch er wird wissen, wie sehen mich die Leute und was kommt ins Kino. Und er wird auch gesagt haben, ja Moment mal, ich bin ja halt auch einen Antagonisten und in Key Royale, ja eindeutig auch, obwohl man ja sagen muss, Key Royale ist ja an sich auch eine unmoralische Serie, also was das Thema betrifft. Aber da muss ich einfach sagen, das wünsche ich mir manchmal von deutschen Schauspielern auch so ein bisschen mehr. Lars Eidinger macht es ja auch gern mal, den Bösewicht zu spielen, aber das gehört zum Oeuvre dazu und nicht nur den Saubermann irgendwie zu spielen, damit man da draußen irgendwie in den Sehgewohnheiten der Zuschauer und Zuschauerinnen im Grunde genommen nur den guten Helden, der am Ende, so wie Jackie Chan, der hat ja nie einen Bösewicht in seiner Rolle und der hat ja 100 Filme gemacht. Und das finde ich, was Schauspieler betrifft, schon auch das Interessantere und wird ja auch oft von Schauspielern gesagt, so eigentlich sind die bösen Rollen die das Faszinierende für mich als Schauspieler haben.
Deswegen schon eine im Nachhinein interessante Filmografie, auch wenn wir gar nicht so viele Filme von Mario Adorf kennen. Wir können sie aber noch kennenlernen, das finde ich ganz gut. Die ARD Mediathek hat da relativ schnell reagiert. Da gibt es das ausgesuchte Filme oder Serien zu sehen. Unter anderem kann man sich nochmal Key Royale anschauen, aber auch einen Film wie Das Totenschiff in der ARD Mediathek aktuell. Und apropos ARD Mediathek, da geht es um einen weiteren Schauspieler, der aber nicht verstorben ist, sondern jetzt 70 Jahre alt geworden ist, den viele vor allen Dingen als Sänger kennen. Herbert Grönemeyer, deswegen meine allererste Frage, wie stehst du zu Grönemeyer?
Als was?
Als Mensch. Als Schauspieler und als Sänger.
Also ich
kannst es getrennt beantworten.
Okay, ich habe das Bochum-Album habe ich auf Vinyl, weil ich das wirklich unfassbar gut finde. Also nicht vom Sound her, ich finde, das ist ein Zeitdokument. Ich sehe da ganz viel in dem Album und die Songs geben einem ja auch recht. Und als Schauspieler, puh, also ich muss ehrlich sagen, Gott sei Dank hat er Musik gehabt. Also wenn ich jetzt nur die Rolle, also das Boot ist ja wirklich furchtbar, seine Rolle, aber da sind ja...
Findest du?
Ach, komm schon.
Also, aber das, gerade das, da können wir jetzt direkt mal einsteigen, weil es gibt in der ARD mit der Tick, deswegen komme ich drauf, jetzt wegen seines 70. Geburtstags, eine Dokumentation, die heißt Grönemeyer, alles bleibt anders, 90 Minuten lang. Und da erzählt er eben auch über seine Erfahrung von Das Boot. Und da hören wir einfach mal einen Ausschnitt aus dieser Doku uns an.
Wir haben Gast an Bord. Leutnant Werner.
Die brauchten junge Schauspieler, die kosten wenig. Wen gibt's da? Aber unter anderem war ich einer von denen, die in Frage kamen. Und dann musste ich nach München und musste dann vor Wolfgang Petersen eine Szene spielen. Aber ich weiß noch, wie ich damals war, ich natürlich aufgeregt, ein aufgeschrecktes Huhn. Aber kriegte dann diese, ich glaube zeitmäßig sogar war es die längste Rolle von allen. Wir hätten sie gerne für die Rolle des Leutnant Werner. Und war für mich natürlich dann alle Achtung, was ist jetzt los?
Moin, moin, Herr Leutnant.
Dann bin ich immer durch das Buch gegangen und habe mir mal geguckt, wo sagt der eigentlich mal was? Da war aber nichts. Ich denke mal, wie? Ich denke, das soll eine tolle Rolle, so eine riesen Rolle sein. Fand überhaupt nie was. Bis ich dann feststellte, in den Regieanweisungen, Leutnant Werner guckt ganz nervös. Leutnant Werner heult. Leutnant Werner guckt erschrocken durch die Luke. Und dann hatte ich also hauptsächlich eine Rolle, die ständig im Bild war, aber nie was zu sagen hatte. Wir hatten gleich 156 Drehtage oder sowas. Wir waren in dieser Röhre, da hing über dem Kopf Riesentonnen mit 100 Liter Wasser. Dann kam von oben der Wasserstrahl. Hatte man das Fernglas in der Hand und sah schon das Wasser kommen. Und dann ballerte einmal kurz 1000 Liter Wasser ins Gesicht. Dann knallte man so durch die Treppe nach unten und musste sich im freien Fall an der Leiter noch kurz durchfallen lassen. Und das drehte man dann vielleicht 25 Mal. Und dann, ja, war jetzt nicht so. Kamera hat gewackelt, wir wieder hoch. Es war ein völlig wildes, völlig chaotisches Drehen. Aber mit wunderbaren Charakteren. Und wir waren eine Riesentruppe. Testosteron bis zum Anschlag. Aber es ist einfach letztendlich wirklich ein tolles Kunstwerk geworden. Toller Film geworden. Bis heute.
Na, Männer. Alles klar.
Soweit ein Ausschnitt aus der Dokumentation Grönemeyer, alles bleibt anders, aktuell in der ARD-Mediathek abrufbar, weil dieses Wochenende Herbert Grönemeyer 70 Jahre alt wird. Natürlich geht es vor allen Dingen in dieser Dokumentation um sein musikalisches Schaffen, aber ich habe extra für unser Filmmagazin mal den Teil rausgesucht,
ab Minute
8, wo es um Das Boot geht, weil er hat auch eine interessante Filmografie, das ist natürlich der berühmteste Film, aber er hat auch 2-3 Filme gemacht.
The Most Wanted Man? Oder
war er auch kurz zu sehen, weil er eben mit dem Regisseur Anton Corbijn auch inzwischen befreundet ist, der einige Musikvideos wieder gedreht hat. Also es gibt wirklich immer
neben
eine
Philipp
Simon
Hoffmann, also war
da
größer.
Hat er also auch die Musik mitgemacht.
Stimmt,
also
den Soundtrack hat er gemacht.
Hätte man jetzt auch nochmal was bringen können. Also er hat wirklich schon eine ganz klare Verbindung zum Film, Herbert Grönemeyer.
Ja, finde ich ja auch schön, aber selbst wenn wir jetzt mal, also er ist ja wirklich unfassbar jung und er ist ja wirklich auch, na gut, man die Szene,
also in dem Film,
in
das
dem,
Boot,
das
ja.
Boot, er ist ja auch wirklich... das schwächste Glied, also so gefühlt, also er wird uns ja wirklich auch als sehr schwach uns auch präsentiert und gerade seine weichen Gesichtszüge, das hat sich auch angeboten, aber hier wirklich von Schauspiel in beiden Situationen zu sprechen, finde ich denn schon für wahre Schauspieler etwas schwierig, deswegen würde ich...
Das ist aber ein bisschen gemein.
Also umgekehrt muss ich sagen, neben dem Bochum-Album, es bleibt alles anders, der war auf irgendeiner Just the Best CD drauf, als ich in den 90ern gehört habe, den habe ich rauf und runter geholt, weil der so schön oppositionell war. Also der war so ein Mindfuck-Song für mich, weil er so literarisch alles rausgeholt hat. Und hier einen Satz möchte ich auch wirklich sagen, ich finde ihn ja textlich besser als musikalisch und habe immer gesagt, naja, der schreibt bestimmt die Texte und irgendwann sagt er so, ja, kann irgendjemand hier mal ein Saxophon reinschneiden und macht jemand noch eine Gitarre? Das ist
aber genau umgedreht, wie du
wahrscheinlich
sagen willst.
Aber es ist komplett er sagt so, ach, die Musik habe ich immer schon und der Text, der kommt dann immer später. Also das finde ich, ich finde seine Musik macht das nicht klar. Also ich finde, er ist ein guter Texter und ein weniger guter Musiker, obwohl man auch sagen muss, wenn man seine Live-Shows, das müssen auch richtig gute Rockkonzerte sein. Also er muss wirklich auf der Bühne das auch zelebrieren und auch abgehen und auch mit 70 Jahren noch, und das ist ja heutzutage kein Alter mehr. Deswegen hoffe ich, dass er noch viel Musik macht und auch noch viel auf Tour geht, weil da ist, glaube ich, schon, da ist er schon am meisten bei sich, glaube ich.
Und für die Inspiration kann man sich trotzdem die Doku anschauen. Aktuell Grönemeyer, Alles bleibt anders. Da kommen auch so Leute wie Anke Engelke vor, aber auch Toni Kroos, weil es eben auch darum geht, Toni Kroos ist Fan von Grönemeyer und die treffen sich dann und erzählen so ein bisschen.
Ja, Toni Kroos,
auch die Gemeinsamkeit
der Musikkritiker,
ja. Beide stehen ja oder standen regelmäßig im Stadion. Auch das, wie gehst du damit um, wenn Zuschauer, sie vergleichen sich
ja
auch.
Ne? Was der eine war halt ein Virtuose und der andere nicht so. Aber ja, ich sag mal nicht, wer ist.
Ja, lass uns mal so offen. Also, das war ein weiterer Tipp hier, die Kino-News. Wir schlendern mal so durch die Zeit in anderthalb Wochen. Also am Donnerstag, den 23. April, gibt es einen sehr sehenswerten Dokumentarfilm nochmal zu sehen. Und zwar Fassaden von Alina Syranek. Das ist ein Film, da geht es um häusliche Gewalt an Frauen. Ein Film, der sehr eindringlich ist, sehr, wenn man bei dem schwierigen Thema das sagen darf, sehr gut gemacht ist, sehr intelligent gemacht ist. Also es werden nicht einfach Zeitzeugen, die erzählen, sondern es wird so mehr Geschichten werden zusammengefasst und eben dargeboten von Sandra Hüller, die das sehr gut vorgetragen hat in dem Film. Und dieser Film läuft eben einmalig am Donnerstag, den 23. April nochmal, und zwar im Schambrowski in der Magdeburger Allee 9 ab 19 Uhr einfinden. Und das Besondere ist, dass die Regisseurin Alina Syranek auch da ist. Also das schon mal zum Vormerken.
Vormerken, ja.
Und in der gleichen Woche, und da kommen wir jetzt wirklich zu einem kleinen Highlight für uns, also am Dienstag, den 21. April, wird einmalig um 19.30 Uhr noch einmal Spartacus gezeigt. Und das wollen wir hier mal transparent machen. Wir haben schon recherchiert. Er wird im Original gezeigt. Wir hören erstmal ganz kleinen Ausschnitt uns an, um so ein bisschen einzustimmen. Und dann kann man auch mal testen, wie gut wir Englisch verstehen. Ich kann gleich sagen, wir werden es sehr gut verstehen, weil es wirklich so ist, dass das ganz klassischer alter Trailer ist, wo die Schauspieler auch nochmal vorgestellt werden. Und da können wir auch nochmal drauf eingehen, wie viele damals bekannte Namen zumindest mit dabei waren. Hier ein kleiner englischer Originalausschnitt aus Spartacus von Stanley Kubrick mit Kirk Douglas in der Titelrolle.
Spartacus, a motion picture unequaled in the entire history of filmmaking. Unlikely ever to be surpassed in the tenderness and beauty of its love story. Nothing was spared to make Spartacus the superb achievement it is. Neither time, nor money, nor talent. For in Spartacus, you will see the finest cast ever assembled relive history's most exciting and inspiring drama. Starring Kirk Douglas as Spartacus, slave, gladiator, invincible fighter. Laurence Olivier as Crassus, symbol of Rome's majesty and might.
I'm not after glory.
I'm after Spartacus.
Gene Simmons as the slave Erinia, whose body was bought and sold, but whose love enveloped Spartacus with a radiance few men have known.
Made it a few.
Charles Laughton as Gracchus, the leader of the Roman Senate. Peter Ustinov as Bataitis, shrewd and devious dealer in human flesh. John Gavin as Julius Caesar, ambitious staff officer. And Tony Curtis as Antoninus, who loved Spartacus like a brother. In the powerful story of the gladiator rebel who sprang from slavery to challenge the awesome might of Imperial Rome.
The symbol of the Senate, all the power of Rome.
I imagine a god for slaves. And I pray.
What do you pray for?
pray for a son who'll be born free.
Er betet für einen Sohn, der frei geboren wird. Das sagt Spartacus zu seiner geliebten Verenia, gespielt von Gene Simmons, und Spartacus von Kirk Douglas. Das war ein Originalausschnitt aus dem Film Spartacus. Und da können wir ja mal so anfangen, ganz interessant. Also erstmal, wie bestimmte Namen ausgesprochen werden. Wir sagen ja heute ganz selbstverständlich Peter Ustinov, so würde ich es auch weiter aussprechen. Aber da hieß er im Trailer Peter Ustinov, der spielt den Sklavenhändler. Damals eine ganz wunderbare Besetzung. Und wir können ja vielleicht erstmal nur ganz klassisch damit anfangen, für die, die noch nie von Spartacus gehört haben. Jeder ahnt vielleicht, da gab es doch mal einen Spartacus-Aufstand 73 vor Christus. Und Spartacus selber, wir haben es ja eben rausgehört, war ein Sklave, der den Aufstand eben gewagt hat während des römischen Imperiums.
Und das jeweils wird in der Theorie,
genau. In der Theorie. Und das wird eben sehr, sehr aufwendig erzählt. Ich habe es natürlich jetzt extrem verkürzt. Ne? Ja. Also es wird natürlich erzählt, wie er anfangs als Sklave im Bergbau unterwegs ist, in der römischen Provinz Libyen verpflichtet. Und er muss natürlich erstmal, sieht die ganze Ungerechtigkeit. Und dann werden die anderen Figuren alle so eingeführt. Und das war damals, muss man sagen, dieser Film ein hohes Risiko. Stanley Kubrick zwar inszeniert, aber es war noch nicht der Stanley Kubrick, der später von Filmkonnoisseur geschätzt wird, weil es in dem Kubrick war noch ein junger, aufstrebender Regisseur. Kirk Douglas war eigentlich der mächtige Mann dahinter, weil er nicht nur die Hauptrolle gespielt hat, sondern den Film auch produziert hat. Ursprünglich hat ihn ein gewisser Regisseur namens Anthony Mann für Western spezialisiert inszenieren sollen, hat auch angefangen, aber Kirk Douglas hat ihn dann gefeuert und er erinnerte sich eben an Stanley Kubrick, weil er mit dem schon mal für Wege zum Ruhm zusammengearbeitet hat. Und so ist Stanley Kubrick einfach nur eingesprungen. Man würde heute bei Spartacus jetzt nicht sagen, ein klassischer Stanley Kubrick-Film, aber trotzdem ein sehenswerter Film.
Ja, also er hat, also ich bin großer Stanley Kubrick-Fan und für mich ist das der am wenigsten Stanley Kubrick ist. Das muss man einfach mal so sagen. Die anderen Filme sind viel mehr unter seiner Kontrolle als Regisseur. Aber man muss auch dazu sagen, dafür, dass es so eine Auftragsarbeit war, hat er ja dann trotzdem großartige Szenerien und Bilder geschaffen. Also diese Kolosseenszene, wie er den Speer in der Hand, diesen Dreizack, und das ist ja ikonografisch und das wurde ja tausendmal schon. Und das zeigen die großen Regisseure zeigen, ja, ich kann es aber auch. Und danach, er hat ja wirklich, weil er so schlechte Erfahrungen hier hatte, hat er ja danach auch gesagt, jetzt will ich immer alles, und hat danach seine Filme alle produziert. Und nur mal so, danach hat er Lolita gemacht. Also nur
das war der Film danach.
Das genau, und da muss man einfach sagen, das ist halt wirklich der große Stanley Kubrick. Und was auch schon drin ist, und das ist einfach, und deswegen müssen wir da auch ein bisschen kurz drauf, also die Kinofassung ist nicht die Fassung, die dann später nochmal, ich glaube 91 oder so, restauriert wurde und neues...
Die wesentlich länger ist.
Genau, und da...
Wir wissen jetzt leider nicht, welche Fassung jetzt im Cinestar
also gezeigt wird. Heute Morgen lange recherchiert und die Chance ist sehr hoch, dass es die lange Fassung ist. Und bei Wikipedia ist auch nur die lange Fassung angegeben. Das ist die gängige Fassung, die auch im Umlauf ist für die Kinos. Ich gehe davon aus, dass drin ist, denn unter anderem wird die Bisexualität einfach der Römer, welche damals einfach gang und gäbe war.
Die Figur von Tony Curtis ist ganz offenkundig,
das wollte ich gerade sagen, genau.
Eben von Laurence Olivier.
Na, nicht nur eindeutig, es gibt auch eine Anmache wirklich von Antonius auch an Spartacus, die ist damals zum Opfer gefallen. Die hat man dann einfach später noch mit reingenommen und hat diesen sexuellen Content einfach viel stärker auch mit reingebracht. Dafür waren die natürlich 1960 noch nicht gedacht und deswegen ist es umso schöner, dass das jetzt auch noch drin ist, und hier zeigt sich auch, dass schon kritisch dieser Film war. Und ich meine, Dalton Trumbo hat das Drehbuch geschrieben, den man ja eindeutig als...
Er stand bis dahin auf der schwarzen Liste. Kirk Douglas hat gesagt, ist mir sowas von wurscht, er steht jetzt nicht mehr auf der schwarzen Liste, damit war das auch unter anderem mit beendet.
Ja. Und das ist auch so eine Sache, dass aus heutiger Sicht sehen, können wir das wirklich auch als Pro-Argument für die Künstler sehen, die auf diese Blacklist gekommen sind, und manche meinen ja auch, dass diese am Ende diese Gründe, I am Spartacus, das ist ja wirklich einer der Szenen, und wird ja auch bei Family Guy oder auch bei Das Leben des Brian, wurde ja ganz oft diese Szene, als da, dass nämlich hier das Kollektiv der Künstler eben nicht die Künstler geschützt haben, und Dalton Trumbo, muss man ja auch ganz klar sagen, auch ein Opfer dieser ganzen Geschichte später geworden ist, und das ist einfach auch so, und das sind die großen Filme, die historischen, ich mag Sandalenfilme überhaupt nicht, also ich finde, das ist alles überzogen, und dass der auch 198 Minuten, also meine Güte, jetzt mal unter uns, also geht's nicht auch in 130, aber da finde ich es halt immer so schade, dass diese so episch, und da wird er immer mit reingenommen, aber ich finde, den kannst du nicht zu Ben Hur oder zu die größte Geschichte aller Zeiten, ich finde, hier hast du schon viel mehr Ecken und Kanten und viel mehr, wie du so schön eben gesagt hast, schon dieses Homosexuelle oder Bisexuelle der Römer, dass das hier schon mit verarbeitet wurde, zeigt eigentlich schon, dass wir hier wirklich einen Künstler Künstler haben, der weiterdenkt, der größer denkt und der auch mehr diese ganzen Ecken und Kanten dieser ganzen Sache hatte und hat hier eigentlich schon bewiesen, dass der Sandalenfilm eigentlich dem Untergang geweiht ist. Ich weiß ja gar nicht, wann Kleopatra, als er dann wirklich 64...
Er ist dann kurz danach rausgekommen, also 63
gedreht, genau. Und der hat ja wirklich das ganze Genre, wenn man es mal so bezeichnen möchte, zu Grabe getragen und das war wirklich einer, den muss man rausnehmen aus dieser Riege und das finde ich immer schade, dass er da drin ist, weil gerade auch die Rolle von Sir Peter Ustinov, ich finde es halt doof, dass er nicht so da steht, der hat ja für eigentlich Quo Vadis die gleiche Rolle irgendwie gefühlt gespielt, aber für Quo Vadis den Oscar nicht gekriegt, hierfür hat er ihn bekommen. Das war auch so ein, wie nennt man so, ein Erinnerungs-Oscar, wie man so schön sagt, was eigentlich
Wobei
frech
er auch
ist.
Und Spartacus sehr gutes
Pilot. Der ist der Wahnsinn, so er ist genau, genau das, was wir auch brauchen und gerade auch diesen Gegenkontrast zu diesen, er ist ja wirklich der Gegenpart von Reichtum versus wirklich Sklaverei, was größere Extremes ja nicht geben könnte. Das ist einfach ganz wundervoll und Sir Peter Ustinov, aber ein Schauspieler, der hat eigentlich immer auch so, wie Christoph Waltz würde ich den immer nennen, der hat seinen Stil gehabt.
Und vor allem hat er in kleinen Rollen Filme veredelt, muss man sagen. Er hat in einigen Filmen
auch die Hauptrolle gespielt. Tupaki, das ist ein ganz durchschnittlicher Film.
Aber da hat er seinen zweiten Oscar
eben
bekommen.
Und ich habe den nur deswegen geguckt und du guckst dir den Film an und denkst, drumherum ist alles irgendwie nur schattig und farbig, aber wenn er kommt, ist er in Schärfe und im Acting zu sehen und auch hier ist das. Und das auch ein Regisseur wie Stanley Kubrick in so einer, der hat 12 Millionen Dollar damals gekostet. Unfassbar teuer.
Viel Geld damals, heute würde ein Film wie The Drama da wahrscheinlich gerade noch so finanzieren können. Damals war das eine riesige Summe. 14 Millionen Dollar in Nordamerika alleine eingespielt. Das war damals der Hauptmarkt. Der wird im Rest der Welt dann auch noch. Ja. Also hat auf jeden Fall Gewinn gemacht. Ja, also für Kirk Douglas hat sich das Risiko ausgezahlt. Und da wir gerade dabei sind, um das auch nochmal festzuhalten, 4 Oscars bekommen. Einen haben wir schon genannt für Peter Ustinov als bester Nebendarsteller. Beste Kamera noch bekommen.
Logisch.
Bestes Kostüm und auch bestes Szenenbild. Also insofern wirklich ein Film, der natürlich aus heutiger Sicht, wir haben es eben auch schon beim Trailer, es klang es ja schon an, schon schwülstig auch Gene Simmons, die Himmel da, Kirk Douglas immer an, das würde man heute ganz anders spielen und darstellen, gar keine Frage. Trotzdem finde ich es großartig, gerade diesen Film auf großer Leinwand nochmal in anderthalb Wochen sehen zu können, im Erfurter Cinestar am Dienstag, den 21. April, Spartacus mit Kirk Douglas von Stanley Kubrick. 19:30 geht das los in der Originalversion. Das müssen wir akzeptieren. Ist vielleicht auch ganz interessant, mal die originale Version.
Ja.
Das wird man schon verstehen, wenn er sagt, einem Spartacus, das heißt so viel wie ich bin Spartacus.
Ach so,
das
muss
man übersetzen.
Ich wollte gerade Google-Übersetzer anmachen. Danke, Reinhard.
Bitte, bitte. Also deswegen danke, dass es nochmal diesen Film geben wird auf großer Leinwand und da werden wir wahrscheinlich auch mal reinschauen. Wir hören jetzt nochmal Musik von einem völlig unbekannten Komponisten, der für Spartacus eben die Musik gemacht hat, Alex North. Der hat auch dann noch für 2001 die Musik komponiert, bis sich dann Kubrick entschieden hat, nee, brauche ich nicht, ich nehme doch schon bereits bestehende Musik. Aber hier das Hauptthema aus Spartacus von Alex North hören wir jetzt einfach mal. We'll be right back. sehr, sehr schmissige Musik von Alex North aus Spartacus. Aber machen Sie es vor, der Film ist sehr, sehr sehenswert, aber dass er so sehenswert ist, das liegt jetzt nicht unbedingt an der Musik von Alex North. Das ist für mich klassische Filmmusik, wie man sie zu der Zeit Ende der 50er Jahre gemacht hat, als der Film entstanden ist. Nichtsdestotrotz, wir sagen es gerne nochmal, große Empfehlung. Der Film läuft in anderthalb Wochen im CineStar in Erfurt um 19.30 Uhr. Ein Dienstag ist das dann am 21. April. Spartacus von Stanley Kubrick. Wir kommen jetzt zu einem ganz anderen Film, der zumindest einen sehr poetischen Titel hat, Patrick. Der Magier im Kreml. Mhm. Also wir ahnen schon an dem Wort Kreml. Es spielt in Russland. Mhm. Und bevor wir loslegen, hören wir uns einfach mal einen ganz kleinen Ausschnitt an aus Der Magier im Kreml.
Vadim Baranov war ein visionärer Regisseur. Er wurde bekannt als der neue Rasputin.
Ich will meine Zeit mitbestimmen, nicht nur Zeuge sein.
Hör auf, Geschichten zu erfinden. Gestalte die Realität. Wir müssen etwas schaffen, etwas Neues. Russland braucht einen anderen Politikertyp.
Er ist jung, athletisch. Er ist ein Spion. KGB. Wladimir Putin.
Was mich interessiert, ist die Macht.
Ja, und darum geht es auch in dem Film, um Macht, um Machtstrukturen, wie man Macht auch verkauft und wie Wladimir Putin zu dem wurde, den wir ja heute noch kennen, den echten Wladimir Putin. Das alles ist Thema von Der Magier im Kreml, ein Film nach einem Roman von Giuliano da Empoli, also ein Italiener hat es geschrieben, der selber Berater war eines Regierungschefs, eines italienischen allerdings, nämlich Matteo Renzi. Aber hier geht es eben um den Berater, der erfunden ist, Vadim Baranov von Putin und sich wohl anlehnt, das habe ich aber auch erst nachlesen müssen, an einen echten Berater Putins, Wladislav Surkow. Das sind jetzt viele Namen, die ja gerade gefallen sind, der aber vor 6 Jahren entlassen wurde. Aber wir können ja der Geschichte noch ein bisschen mehr Stoff geben, bevor wir dann den eigentlichen Film besprechen.
Ja, also im Grunde genommen ist das eine klassische Heldenreise, die uns hier erzählt wird. Die zweite, die wir hier heute neben Spartakus noch hatten. Der Film beginnt auch in den 80ern und Paul Dano spielt Vadim Baranov, der uns eigentlich als Künstler des Russland, des verändernden Russland uns zeigt, als der Kalte Krieg vorbei ist und Russland sozusagen auch ein Empowerment erlebt hat und auch diese eiserne Vorhang gefallen ist, wie man ja immer so schön gesagt hat, dann ist das eine kreative Phase und er ist auch ein Künstler und lebt auch in Künstlersituationen. Und wir folgen ihm und irgendwann kommt raus, dass es so Manipulation auch, so richtig habe ich es aber auch nicht verstanden, muss ich gestehen. Irgendwann hat er dann fürs Fernsehen gearbeitet und Manipulation und wer sich ein bisschen mit Russland beschäftigt, ist, dass die Medien eine wichtige Rolle dort auch, was die Informationsverbreitung betrifft, Stichwort, wie heißt der russische TV-Sender, wie heißt der?
Russia Today.
Russia Today, also wird dann natürlich zum Thema gemacht und er wird dann irgendwann, heißt es ja, wir brauchen hier einen neuen Staatschef, Staatsoberhaupt und dann wird das so ein bisschen gezeigt, als ob die Medien quasi Herrn Putin da reinbringen und er trifft auf ihn, aber alles erst nach einer Stunde, der dann von Jude Law auch gespielt wird.
Also Wladimir Putin.
Wladimir Putin, genau. Und dann sozusagen der Aufstieg so parallel gezeigt wird, aber ohne die Figur von Putin wirklich herauszuarbeiten oder herauszukristallisieren, sondern mehr hören, sagen. Und der Film macht es so, dass er am Anfang des Films auch sagt, diese Leute gab es und die könnten aufeinander getroffen sein und in diesen Aufeinandertreffen haben sie vielleicht das miteinander gesagt. Also wir reden hier von der Fiktionalisierung, also doppelte Fiktionalisierung von etwas, was wahr sein könnte. Also wir sind hier wirklich ganz, ganz frei auch gestaltet. Auch der Film wird in Rückblenden erzählt, nämlich Paul Dano erzählt quasi, wie er schon gar nicht mehr in Diensten von Putin ist, sondern auf den auf einen Journalisten von Jeffrey Wright gespielt wird und die sozusagen in Rückblenden uns die Geschichte sozusagen erzählen, wie denn er das ganze Regime unterstützt hat, dass es so groß werden konnte.
Und um mal so anzufangen, wir haben den Film ja gemeinsam gesehen. Ich glaube, ich habe ihn am Ende noch ein bisschen besser eingeschätzt, als du ihn gleich einschätzen wirst.
Auch, ja.
Das liegt sich daran und das muss ich vielleicht mal wirklich positiv sagen, der Film gibt nochmal wie so ein Best-of, was ist eigentlich in den letzten 35 bzw. 40 Jahren in Russland bzw. vorher noch in der Sowjetunion passiert, wenn man als Anfangspunkt das Jahr 1985 nimmt, als Michail Gorbatschow eben Staatschef wurde und mit Glasnost und Perestroika sozusagen die Reform eingeleitet hat, die ihn dann aber selber überrollt haben, das ganze Land verändert haben und da spazieren wir in Form eben dieser fiktionalen Figur Vadim Baranov nochmal durch. Der Film hat dann die These, dass die 90er Jahre eben mit die freiesten Jahre waren, auch für die Kunst, als er dann eben Theater macht. Und unter dem Aspekt fand ich den Film aber für mich ganz persönlich ganz interessant, weil ich nochmal so dachte, ach, danke nochmal für die komprimierte Zusammenfassung, weil es viele Ereignisse auch gibt in dem Film, die genannt werden, die wir punktuell noch dunkel kennen. Ja. Stichwort das Atomboot U-Boot Kursk, was gesunken ist, wie damals mit umgegangen wurde, also mit der Krisensituation und Krisenmanagement, oder auch, dass die Band Pussy Riot verhaftet wird und auch Michail Chodorkowski, der Dissident, also erst war er ja Oligarch, spielt ja auch eine Rolle unter anderem Namen, im Film heißt er Dmitri Sidorov. Das fand ich alles ganz interessant, aber und da kannst du jetzt auch mit einsteigen, weil du ja die Perspektive hast, vielleicht das nicht so als Sammelsurium zu sehen und viele Aha-Effekte zu haben, weil du ein bisschen jünger bist. Das ist vielleicht wirklich Problem des Films, dass ein Film muss immer für sich funktionieren. Mhm. Und das tut er dann eben nicht gut genug, so würde ich es auch bei dir deuten. Ne?
Also das hat aber verschiedene Punkte. Also zum einen interessiert sich der Regisseur überhaupt nicht für seine Figuren. Das muss man einfach ganz klar sagen. Da spielt eine Alicia Vikander mit, die sozusagen auch so uns auch den unseren Hauptdarsteller so ein bisschen menschlich auch zeigen muss in diesem ganzen Regime, dass er halt auch verliebt ist. Aber das wird uns alles so distanziert erzählt. Und Alicia Vikander, also das ist eine verschenkte Figur einfach. Und ich meine, der Film geht 156 Minuten und wenn ich für keine der Figuren, außer vielleicht noch ein bisschen für Putin, das muss man einmal auch ganz klar sagen, an Interesse habe oder auch an den Journalist, was ja ein schöner Kontrast ist. Was ist denn, wenn ich einen wirklich investigativen Journalismus gegenüber Paul Dano stelle? Und das ist jetzt der zweite Kritikpunkt neben der Tatsache, dass die Figuren nicht ausgearbeitet werden. Da müssen aber die Figuren wenigstens uns was repräsentieren. So, Paul Dano spielt jetzt einen Strategen, einen im Hintergrund. Ich meine, er wird uns angekündigt als der Magier. Der ist kein Magier und das finde ich ist eigentlich ganz toll. Paul Dano kann nichts dafür. Paul Dano wurde super besetzt und Paul Dano spielt wie so einen ruhigen, stillen Beobachter. Der hört eigentlich die meisten Filme, hört Paul Dano eigentlich zu. Und das ist auch der Ansatz des Films. Aber der Regisseur hat es nicht geschafft oder das Drehbuch hat es nicht geschafft, dann aber das Knistern in den Dialogen uns reinzubringen. Was ist denn, wenn ich einen investigativen Journalismus auf jemanden treffe, der wirklich das Böse auf den Thron geholfen hat? Und auch mit dieser wirklich auch in dieser Mythologie ein bisschen zu bleiben und zu sagen, Putin ist jetzt einfach Sauron. Ja? Und dann gibt's aber nicht diese Reibung, dann wird das so, ja, aber du hast ja das unterstützt, ja, war vielleicht nicht gut, Schnitt. Und das sind doch aber die Momente, die ich haben will. Und das meine ich. Und so habe ich einmal bei den Figuren haben mir nichts geholfen, aber wenn ich sie denn theoretisiere, also wie ich so wie bei Nolan, dass ich sage, das ist einfach der Protagonist, dann muss ich aber auch Reibung erzeugen. Du hast gestern so schön auch mal so einen Beleg dafür gebracht, was du als Abarbeitung siehst, ist genau das gleiche, die gleiche Kritik wieder. Warum war es denn so schlimm, dass dieses U-Boot gesunken ist und wie ist er denn mit der Krise? Das hätte allein ein Film sein können, wie in der Anruf nachts kommt, wie sie versuchen medial das aufzugreifen, wann fliegt er hin? Das sind 7 Minuten in dem Film und der Film geht 156 Minuten und das ist mir einfach zu kurz abgearbeitet und so komme ich nie in die Tiefe einfach rein und das ist schwaches Drehbuch, schwache Grundlage vielleicht auch und auch schwache Regie, dass er es nie schafft, so das herauszukitzeln. Ich meine, so ein Film wie Frost vs. Nixon, da brennt die Leinwand, wenn die aufeinander, und ist egal, ob es fiktiv ist oder nicht fiktiv ist, weil es ist ja nachgewiesen, dass es nicht so war. Aber das, ich als Kinozuschauer möchte da in den Sessel gepresst werden und ich habe mit Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander, habe Jeffrey Wright Schauspieler, die das können, die Leinwand mit ihren Dialogen und mit ihren Acting wirklich voranbringen können. Das ist hier wirklich brotlose Kunst.
Aber du hast schon sehr, sehr gut analysiert. Ich fasse jetzt einfach nur mal ein bisschen zusammen, weil Danke. Du jetzt gerade Frost vs. Nixon genannt hast, um auch mal da den Drehbuchautor zu nennen, der nämlich genau diesen Ansatz, den wir sehr schätzen, hat. Peter Morgan ist das. Und der sagt eben nicht, ich begleite jetzt ein ganzes Leben einer bekannten Person. In dem Fall Richard Nixon hätte man ja auch das ganze Leben zeigen können. Das hatte Oliver Stone vorher in Nixon gemacht, sondern er hat eben gesagt, ich picke mir eine Situation heraus, ein Interview, was Nixon nach seiner Amtszeit als US-Präsident gegeben hat, 1977 mit David Frost, deswegen heißt der Film so, und man erfährt aber viel über die Persönlichkeit von Nixon allein dadurch, und genau so hat er es auch bei anderen Filmen gemacht, immer ein Ereignis rauspicken und anhand dessen eben die Charaktere zu erklären, was natürlich auch eine Deutung ist. Und hier hätte es sich angeboten, wie du gesagt hast, eben das Atom-U-Boot Kursk nehmen, wie es sinkt. Es war ja noch relativ früh in der Amtszeit von Putin, als es passiert ist, im Jahr 2000. Da war er gerade frisch im Amt. Und da hätte man ja vielleicht auch mal dem Putin zeigen können, der am Anfang war. Er war immer der gleiche Putin, hat sich wahrscheinlich anfangs einfach besser verstellt. Möglicherweise ist jetzt einfach nur eine Deutung von mir. Aber da hätte man viel machen können.
Ja, hat man auch was gezeigt, aber nicht richtig, so wie du es schon sagst. Zum Beispiel Putin hat ein Problem damit gehabt, dass er nicht reich war. Also der hat immer so minderwertig. Ja. Das wird uns nur so angedeutet, aber bei Frost vs. Nixon alleine, ich sag mal nur Schweiß. was das Thema Schweiß und was das ausgesagt hat und warum Nixon auch Stimmen verloren, weil er geschwitzt hat in dem Interview. Und dass die Kamera da einfach nicht weg und dass man mal plötzlich ein Wink der Realität oder der wirklichen Figur und bei Putin und auch bei der Paul Dano-Figur kommen wir nie hinter den Vorhang. Nie. Und zu sagen, dass der da immer angefixt wird und zum Beispiel Essensszenen. Es gibt so eine Essensszene. Ganz oft sitzt Putin da und isst. Wenn ich überlege, wie Christoph Waltz isst in Inglourious Basterds, da sehe ich jede Kaubewegung, sehe ich da. Da hat das ein, oder wenn jemand sich die Zähne reinigt. Und hier hätte man wirklich schon ganz viel über die Figur uns auch präsentieren können, dass das ein sehr nüchterner Mensch ist. Und das wird uns auch angedeutet, wie Putin denkt. Aber dann wird es uns in der Konsequenz gar nicht gezeigt, sondern nur, ich will ein anderes Russland. Ja, aber wie zeigst du das? Wann zeigst du das? Und nicht nur in seinen schlechten Reden, die er irgendwie gegeben hat. Und das ist wirklich eine vertane Chance. Und die Frage ist auch hier, und das muss man einfach auch mal ganz klar so formulieren, das ist ein französischer Film, der mit westlichen Geldern, also USA, Vereinigtes Königreich und Frankreich haben den Film produziert. Regisseur ist ja auch Franzose. Ist vielleicht die Macht doch zu groß? Ist das Kino vielleicht doch nicht befreit genug, Putin uns vielleicht auch als hilfloses kleines Baby, das irgendwo, ich hoffe, die Kameras hier sind hier nicht aufgestellt, uns zu zeigen, wie der irgendwie abends Super Mario Brothers auf seinem Telefon spielt. Also weißt du, was ich meine? Ich kriege nichts mehr. Und das
er hätte die Widersprüche einfach mal aufzeigen können, ne? weil immer die Frage ist, wie ticken diese Leute? Wie könnten sie ticken? Wir werden es ja nie erfahren. Das heißt nur vielleicht Putin
und
selber.
Und es wird so, also irgendjemand hat auch geschrieben, man hat leicht Sympathien für Putin auch. Finde ich nicht schlecht, das Kino kann sowas auch mal aufbrechen. Warum nicht mal Massenmörder uns auch positiv gestalten? Und das wird einfach nicht gemacht und das ist einfach schade und das ist vielleicht, sind wir noch zu nah dran. Vielleicht in 30 Jahren haben wir dann wirklich einen Timothy Chalamet, der den dann halt wirklich in seinen Grundfesten negativ oder faszinierend oder irgendwas präsentiert. Ich meine,
das muss man auch wieder aufpassen, das ist aber dann die Aufgabe von Drehbuchautoren, dass man dann Figuren nicht verklärt. Ne? Ich möchte jetzt auch nicht die Kindheit von Hitler unbedingt sehen, das entschuldigt sozusagen nicht spätere Taten, aber das ist sozusagen die Kunst eines guten, intelligenten Drehbuchs, wie
genau.
Du es gesagt hast.
Genau, und naja, auch
das
eine Intelligenz, also Putin wird ja kein dummer Mensch sein, also jedenfalls nicht, was sein logisches Denken bezüglich seiner Machtergreifung oder seinen Machtgedanken hat. Und das wird mir einfach nicht ausgearbeitet und dafür ist diese Figur viel zu kontrovers, viel zu wichtig für die Weltpolitik, als dass ein Film sie so nebenbei runterarbeitet. Da hätte man auch einen nichtigen Schauspieler nehmen können und Jude Law, muss man aber auch dazu sagen, holt noch das Maximum aus der Figur raus.
Ich finde, Jude Law spielt das extrem
der
gut.
Spielt das
der
gut.
Macht das wirklich, also der ist so wirklich so ein Highlight und das kann man auch mal sagen, der Film geht ja 2,5 Stunden und er geht mindestens eine halbe Stunde zu lang und die erste halbe Stunde ist eigentlich ein bisschen verschenkt. Eigentlich erst nach einer halben, dreiviertel Stunde haben wir gesagt, wenn Jude Law als Wladimir Putin das erste Mal ins Bild kommt, ab dann wird es eigentlich interessant, weil das ist ja auch die entscheidende Beziehung Wladimir Putin eben zu seinem fiktiven
man
Berater in dem Fall.
Drauf.
Was haben die für ein Zusammenspiel? Man wartet auch ein bisschen drauf. Nichtsdestotrotz, ich möchte ein bisschen mehr noch eine Lanze für den Film brechen als du. Wir sind uns beide einig, dass es eher ein durchschnittlicher Film ist, aber aufgrund des Themas und dieser, finde ich, dann doch für mich, das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung, ganz guten Zusammenfassung, das nochmal so komprimiert zu sehen, durch die Jahre zu spazieren, wie sind wir an dem Punkt angekommen, der dann auch zum Ukraine-Krieg führt, wobei der Konflikt ja schon 2014, das wird im Film noch thematisiert, anfängt. Der Film hört ja irgendwann 2014, 2015 in der Erzählung auf und dann erfahren wir nicht viel mehr. Also 2019 ist, glaube ich, die Gegenwartsebene.
Ganz
also
furchtbar
spielt
noch gemacht.
Vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Aber ich finde, ja, definitiv ist auch diese ganze Rahmenhandlung irgendwie seltsam. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, wir sind uns einig, was die Qualität des Films angeht. Ich finde aber und das merken wir auch gerade, wenn man noch so Redebedarf hat oder einfach in das Thema einsteigen will. Ich habe gestern noch ganz viel nochmal über Boris Berezovsky, der wirklich auch real existierte, der im Film auch eine zentrale Rolle spielt, nochmal gelesen und mir, also da war der Film wirklich inspirierend, nochmal die verschiedenen Sachen sich nochmal anzuschauen. Ja, da werden auch einige Namen genannt und dachte, wer ist das, die auch wirklich da gewesen sind. Das hat den Film dann fast interessanter gemacht, als der Film dann war und deswegen nochmal ich hätte auch gerne die Leute, mit denen wir gestern im Kino saßen, nochmal gesprochen, wie die das so wahrgenommen haben, weil ich glaube, die waren auch sehr interessiert. Es war nicht schlecht besucht und deswegen sage ich es auch ganz gerne nochmal. Der Magier im Kreml läuft ja nicht täglich im Cinestar in Erfurt, aber man kann ihn sich in der 19.50 Uhr Schiene an ausgewählten Tagen anschauen. Ihr könnt ihn schauen am Dienstag und am Mittwoch dann auch um 19.50 Uhr der Magier im Kreml, auch wenn wir nicht komplett überzeugt sind und deswegen mal eigene Meinung bilden und nochmal das ganze komplexe Thema, wie sind wir eigentlich an den Punkt gekommen, wie wir heute sind, kann man da zumindest irgendwie nochmal nachvollziehen, auch wenn es, wie gesagt, nicht gut umgesetzt ist.
Ja, und man muss auch mal, gerade wie du es sagst, der Anfang ist schlecht, die Figur wird uns nicht toll präsentiert, Paul Dano wird uns einfach reingeschmissen und scheitert eigentlich an System und am Ende ist es ein Abarbeiten. Dann ist es wie eine Standarddokumentation. 2019 das, 2022, super ja. Dumm. Und ich muss auch ehrlich sagen, hier, ich sag ja immer, Filme haben keine Verantwortung. Ich finde, in dem Fall, wenn ich es schon so präsentiere, muss ich zumindest in habe ich eine gewisse Verantwortung, dass ich es nicht als Belanglosigkeit uns präsentiere. Und ich muss ehrlich sagen, als es denn 2019 war, war ich auch froh. Weil ich sagte, ach, dann arbeitet es jetzt noch ab und dann arbeitet es jetzt nicht nochmal ab. Also das ist eine Schande. Hier einfach nur Paul Dano und Jude Law, ein Raum, lasst ihn ein bisschen aufeinander, lasst Jeffrey Wright noch pseudomäßig da reinkommen als Journalismus, hätte tausendmal mehr bewirkt und hätte tausendmal mehr Nachwirkungen gehabt als dieser Film.
Viel Potenzial, leider auch viel Potenzial verschenkt, sagen wir über Der Magier im Kreml von Olivier Assayas, der mit Carlos der Schakal schon mal einen wesentlich besseren Film gemacht hat, der auf realen Begebenheiten ebenfalls beruhte.
So many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart, and I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free, but now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door, just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. We'll be right back.
Dieser Song, der bleibt großartig, obwohl es nur eine Coverversion ist. I Will Survive in der Variante von Cake wird unter anderem eingesetzt in dem Film Herr Lehmann von Leander Hausmann. Deswegen habe ich es rausgesucht. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus dem nächsten Film, den wir besprechen werden, weil dieser Ausschnitt schon ganz gut verrät, wie die Ausgangssituation ist.
Mach mal.
How to Make a Killing, todsicheres Erbe.
Okay, Pistole auf die Brust. Was würdest du mit einer Milliarde Dollar machen?
Warum die Pistole? Seit meiner Geburt erzählte mir meine Mutter, dass wir anders sind. Ja, sie war von ihrer Familie enterbt worden. Aber eines Tages würde ich der Alleinerbe sein. Immobilien, Flugzeuge, eine Insel oder zwei.
Beckett, gibt's doch nicht. Du wohnst jetzt in der Stadt?
Ja, richtig, richtig. Etwas außerhalb.
Was ist mit dem Redfellow Familienvermögen passiert?
Das erbe ich. Irgendwann.
Dann ruf mich an, wenn du alle umgelegt hast.
Ein Ausschnitt aus How to Make a Killing, todsicheres Erbe. Und ich ahne, dass man sieht dann so, wenn es dann weitergeht im Trailer, dann überlegt eben Beckett von Glenn Powell gespielt. Und ich ahne, dass er auf eine Idee gebracht wurde.
Was?
Ja, ist okay. Das so?
Kann man das verraten? Ja, also das ist eine richtig schöne kleine schwarze Komödie, wie man das so schön sagt. Also es geht natürlich darum, also der Film beginnt, Beckett Redlow sitzt, wird geweckt von einem Priester und du siehst, der ist in einem Gefängnis und er sagt, in 4 Stunden wirst du hingerichtet, möchtest du noch was erzählen? Und er erzählt seine Geschichte. Und wie kommt es dazu? Und es geht darum, dass er halt in ärmlichen Verhältnissen aufwächst, aber rauskommt, ja, du gehörst zu einer Familie an, also wird ihm auch die ganze Zeit gesagt. Und er er schaut immer nach oben und er will immer zu dieser Welt reinkommen und versucht das auch zu machen. Und ich sag mal so, der erste Mord, der so passiert, passiert auch so irgendwie so nebenbei. Er sagt, ach, das ist aber ganz schön einfach. Und dann passiert aber etwas ganz Ungewöhnliches. Teile der Familie nehmen ihn so ein bisschen auf und er kommt so ein bisschen in moralische Konflikte und gleichzeitig ist das FBI hinter ihm her. Und wie sagt man immer so schön, die Schlinge wird immer enger gezogen und er muss sich entscheiden zwischen, mache ich jetzt doch ein ganz normales Leben, wo ich jetzt einfach ganz normal arbeiten gehe und aufsteige, oder verfolge ich meinen Plan, weil meine Mama hat gesagt, steh mal ein für das, was du machst. Dass er weiterhin die ganze Familie, es sind 7 insgesamt, die er töten muss, die vor ihm sind.
Das ist eine ganze Menge,
ja. Das ist eine ganze Menge, nicht? Und das ist 105 Minuten geht nur dieser Film und das ist auch ganz toll. Genauso ist der Film auch aufgemacht. Der geht wirklich voran. Er erzählt das in dieser Gefängniszelle und wie es auch dahin kommt und das ist alles so richtig schön. Das sind so kleine, es gibt so kleine Krimi-Komödien. Die laufen dann immer irgendwie abends und die machst du an und irgendwie schaltest du dann nicht mehr um und sagst, oh, bleib ich mal dabei. Und Glenn Powell ist für mich, der gehört so für mich in die Riege, nicht von der Größe, aber ich möchte nur sagen, was diese Schauspieler auch gemacht haben. Michael Douglas oder Robert Redford haben immer versucht, die männlichen Alpha-Tiere auch so ein bisschen zu dekonstruieren. Und das macht er auch. Das hat er schon bei Top Gun gemacht, das hat er bei Twisters gemacht und das macht er hier auch wieder. Das ist nämlich ganz toll, dass er so rummeandert in dieser Welt und eigentlich alle Voraussetzungen hat. Du bist weiß, du bist männlich, du bist heterosexuell. Besser kannst du auf diesem Planeten nicht leben. Machen wir uns das nichts vor. Und trotzdem sind wir nie zufrieden. Der kleine Mann im Kopf, der immer sagt, mach mal was anderes. Und das ist so schön und das ist so süffisant uns präsentiert. Und Margot Qualley, leider hat der Regisseur nicht so viel Spaß mit ihr, weil ihre Figur wäre für mich noch ein Stück größer gewesen. Ed Harris hat eine Szene, Topher Grace kommt irgendwann und hat eine Szene. Also das ist ganz, ganz, ganz schön gemacht. Und gerade an dieser Familie zeigt sich auch so dieses, es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie sagt man, die 5%, die oberen 10.000, so, dazu gehören die natürlich. Und das sind natürlich alles Leute, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und das macht einfach so im Kontrastprogramm einfach viel Charmanz aus. Das ist kein überragender Film. Das ist eine richtig schön kleine Krimi-Komödie. Ich finde es so schade, ich saß im Kino 7 alleine gestern in der Spätvorstellung. Das finde ich so schade, weil so viel Mist einfach im Kino läuft. Und man könnte hier zusammensitzen, das Popcorn danach ein bisschen süffisant noch. Und das ist basiert ja auch auf Adel verpflichtet.
Ja, ist ein Film von 1949. Genau. Ich kannte ihn immer nur vom Titel her, weil der Alec Guinness so richtig berühmt gemacht hat. Alec Guinness, den man ja vor allen Dingen als Obi-Wan Kenobi, also eine jüngere Generation, kennt aus Star Wars, beziehungsweise Episode 4, Eine neue Hoffnung. Da war damals sogar für einen Oscar nominiert in dieser Rolle, also als Obi-Wan Kenobi. Aber als jüngerer Alec Guinness war eben einer seiner Durchbrüche, sage ich mal, Ende der 40er Jahre Adel verpflichtet, weil er auch ganz viele verschiedene Rollen spielt. Das ist wirklich, hört dich nur, ich habe es ja noch nie gesehen, Adel verpflichtet, die Komödie, den Klassiker. Aber ich höre raus, dass jetzt die neue Variante, How to Make a Killing, Todsicheres Erbe, das wird kein Klassiker werden, das haben wir ja gerade ausgearbeitet.
Nein.
Aber leichte Kosten sind, ich erwähne auch gerne mal, wie heldenhaft du für unser Filmmagazin in die Bresche gesprungen bist, weil du hast gestern wieder mal dein Zelt im großen Kino aufgeschlagen. Du hast, die Filme haben wir jetzt auch so in der Reihenfolge besprochen, erst das Drama gesehen, da warst du sozusagen, boah, da warst du berührt, dann hast du mit mir gemeinsam Der Magier im Kreml gesehen, da warst du weniger berührt und bist an meiner Schulter fast eingeschlafen.
Aber
und
da kann man
bist
so schön
du allein
schlafen,
noch, wie du gerade gesagt hast. Ja, kann man schön schlafen. Bist du allein noch in die Spätvorstellung dann von How to Make a Killing und offenkundig, die Kinomitarbeiter haben sich bedankt, weil sie dann nochmal eine Ehrenrunde
es waren noch andere da. Ich habe mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, als ich da leise die Treppe runtergestiegen
bin. Aber das ist ja gut. Manchmal braucht man ja diese Filme und ich achte auf die Filme, die ruhig mal ein bisschen leichtere Kost sind und die trotzdem ganz gut funktionieren. Und
charmant.
Das höre ich heraus.
Charmant. Einfach charmant. Und das ist so, der macht auch alles richtig. Also
Glenn Powell, haben wir den eigentlich schon erwähnt. Margot Qualley hast du ja erwähnt. Glenn Powell ist ja auch so ein charmanter Typ.
Ja, aber er ist fast schon zu schön für den könnte man ganz schnell in irgendwelchen Romcoms verbraten und das macht er nicht. Er versucht schon so einen Mittelweg zu gehen. Deswegen, ich mag Glenn Powell sehr, auch wenn ich hier den Running Man, den letzte Jahr wirklich, der war nicht so gut, ganz merke ich, obwohl die Regie auch großartig war. Aber das ist ein Schauspieler, den ich sehr gerne beobachte und ich bin einer der wenigen, der ihn scheinbar sehr gerne beobachtet, weil ich gehe gerne ins Kino. Wenn er vorne dran steht, gehe ich sehr gerne rein, weil der hat was zu liefern und hätte die Regie ein bisschen mehr auf die Splinität der Figur, ein bisschen mehr Acht drauf, dann hätte der sogar noch viel besser machen können. So ist es eine kleine, charmante Komödie, die wird auch irgendwann auf ProSieben um 20.15 Uhr kommen, ist auch nicht ultra brutal, ist ab 12 freigegeben, obwohl das Thema so hart ist. Ich sag einfach, wer jetzt im Kino ist, soll ja morgen wieder wahnsinnig regnen und bevor sich der Magier im Kreml anguckt, dann soll er lieber den gucken gehen, weil da schnappt er mehr mit, da holt er mehr raus, lernt ein bisschen was über Moral in unserer Gesellschaft und hat auch hier für die Zyniker oder Sarkasten in unserer Gesellschaft, die das kapitalistische System der Amerikaner gerne so hinterfragen, da gibt's ja auch ein paar Leute, die wir kennen, der kann diesen Film auch gucken gehen, kann er sich schön ein bisschen reinsetzen und alleine die Szene mit Ed Harris ist viel zu lustig und viel zu spannend. Das ist ja ein Schauspieler, der uns ja wirklich schon auch seit Jahrzehnten begleitet. Das ist einfach, oder Topher Grace, den ich ja mit Wilde 70er groß geworden bin, der hier wirklich nur eine Szene hat, aber das einfach ganz toll Schauspieler und auch ein Bild der Amerikaner uns präsentiert. Der kann diesen Film ruhig
also
gucken.
Angenehm leichte Kost, How to Make a Killing, Todsicheres Erbe.
How to Make a Killing.
Läuft im CineStar in Erfurt in mehreren Vorstellungen. Ja. Und einen haben wir noch, einen Klassiker der Woche. Und wir können schon mal durch die Musik darauf hinweisen, um welchen Klassiker es gehen könnte, für die sie auskennen. Wir hören nämlich von Nancy Sinatra Bang Bang.
Oh.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down.
Ein großartiger Song, Bang Bang von Nancy Sinatra, ja, aus einem Film, den wir jetzt nochmal besprechen werden, denn das ist unser Klassiker der Woche.
Mutter, nur einmal in meinem Leben möchte ich etwas richtig machen. Und ich sage dir, lass mich nicht wieder im Stich.
Raus, Bert.
Was willst du denn wissen?
Ich will wissen, wer wen im Empagadero im August 1879 erschossen hat.
Johnny, Moment mal, du bist kein Detektiv mehr. Was geht hier vor?
Sein oder nicht sein. Das ist...
Zwei glorreiche Halunken, der Klassiker der Woche.
Ich habe eben gesagt, wir reden über einen Film und das ist schon ein Thema jetzt, weil eigentlich sind es zwei Filme, die jetzt zu einem gemacht werden. Kill Bill heißt der Film, der vierte Film von Quentin Tarantino, der ursprünglich zweigeteilt ins Kino gekommen ist in den Jahren 2003 und 2004 und der wird in ausgesuchten Kinos ab kommenden Donnerstag nochmal auch in Thüringen zu sehen sein unter dem Titel Kill Bill, The Whole Bloody Affair.
Richtig.
Und wir versuchen mal ein bisschen zusammenzutragen, das ist immer ein bisschen schwierig, weil Quentin Tarantino kann man ja tausend Dinge besprechen. Kill Bill, also mal ganz simpel anzufangen für die, die es noch nie gehört haben, ein Rachefilm. Bill soll getötet werden.
Ja.
Von der von Uma Thurman,
die spielt
Figur der Braut. Und sie hat da einige Leute zu erledigen auf dem Weg dahin.
Fünf. Also es ist eine ganz, ganz lineare Rachegeschichte. Sie wird an ihrem Hochzeitstag wird sie erschossen, vermeintlich nicht. Wir befinden uns in dem schönen 70er Jahre amerikanischen Terror-Rachefilm. Und er hat aber gesagt, nö, ich nehme alles, was ich so kenne, nämlich die zwei großen Genre, die ich immer verfolgt habe, das Eastern-Genre, also sprich das japanische Rache-Kino, auch mit Hattori-Hanzo-Schwert, also da einzutauchen und gleichzeitig die zweite Hälfte des Films ist ein Western, Rachegeschichte, die einsame Rächerin, die wieder auftaucht und dann kriegt sie auch einen Namen. Und das ist aber so wild inszeniert und so neu. Er hat Jomo Ping hat er genommen, der für Matrix gerade auch die
Choreograf,
der Kampfchoreograf hat er hier genommen und hat wirklich etwas geschaffen, was so heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr gedreht werden könnte. Er hat wirklich, das sieht alles ist greifbar, alles ist grell, jede einzelne
Die Kampfszenen sind großartig, ich mache ja schon nur die Sequenzen
die an. Die kannst also, du alle, das fängt ja schon an mit der, du hast erstmal diese Schussszene oder in der Kirche, wo du ja nur so ein bisschen siehst, das Intro, der Song, den wir gerade gehört haben und dann kommt gleich gegen Vernetta Green den ersten Kampf im Wohnzimmer und wir haben plötzlich etwas, was Quentin nur schafft. Er nimmt Realität, es gibt so in den so ich habe immer so eine Filmrealität in Amerika auch von den Suburbs, wie die da draußen leben und so in den Vororten und grüner Rasen und Wohnzimmer mit irgendwelchen kleinen Porzellanfiguren aufgestellt und plötzlich kommt da die Braut rein und tritt und die kämpfen und die machen Messerkampf und das zieht sich durch und gipfelt dann am Ende vom ersten Teil oder der ersten Hälfte, wenn man es so sehen möchte, in einem Gemetzel, das sonders Vergleichen einfach ist, nämlich gegen die Crazy 88s und gegen Oren Ishii. Und das sind alles so Sachen, das war das wilde Kino. Und dann hat aber Quentin etwas gemacht, was nur die großen Regisseure machen. Er hat einen zweiten Teil gemacht, der komplett dagegen. Wir waren richtig enttäuscht. Ich habe gedacht, jetzt kommt das große Meisterwerk. Und dann macht er einen der besten Final Fights der Filmgeschichte, nämlich einen verbalen, mit einer wundervollen Metapher auf Superman. Ich könnte stundenlang darüber reden.
Ja, verrat mal nicht so viel, weil es gibt ja Leute, die ihn noch nicht gesehen haben. Wir werden gleich drauf kommen, weil ich finde ja so sehr, um mal die Produktionsgeschichte zu erzählen, das sollte eigentlich immer ein Film werden, aber irgendwann hatte man so viel Material, dass man irgendwie ein Problem hatte und gedacht hatte, also jetzt 3 Stunden oder 3,5 Stunden auf 2 Stunden runterzukürzen, das wäre eine Verstümmelung. Und da hat man dann den Deal gemacht, man bringt ihn zweigeteilt ins Kino. Und ich finde, weil du es eben gerade gesagt hast, der zweite Teil, den ich auch hervorragend finde,
ist mega
hat eine ganz andere Anmutung, so, dass ich damals immer gedacht habe, das war doch nur ein Werbegag, die haben immer schon 2 Filme geplant. Und jetzt sind wir in der Jetztzeit angekommen. Ich bin sehr gespannt und auch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ich freue mich wahnsinnig, Kill Bill auf großer Leinwand wiederzusehen. Ich bin sehr gespannt, gerade weil die zweite Hälfte ganz anderen Tonfall hat, wie das jetzt als ein Film wirkt, weil das, wie gesagt, ein unterschiedlicher Tonfall für mich war und ich mich jetzt frage, ob das jetzt sich organisch einfühlt und anfühlt wie ein Film. Das gilt es eben rauszukriegen.
Ja, also erstmal so als kleinen Hörerservice, was ist denn jetzt was anderes dran? Ja, die Schwarz-Weiß-Szene, was eigentlich ein schöner Kniff ist, auch im Kino. Ich sag mal nur, die Schwarz-Weiß-Szene wird hier
die
bunt.
Die folgt 88 so als
die
als
Crazy 88s, genau. Ist jetzt farbig.
Ja, Schwarz-Weiß-Bunt, das kann ja nicht sein, dass man sagt, deswegen bringe ich den Film noch ins Kino.
Doch, weil auch ein paar Härten mehr drin sind, aber was auch ist, die Animationsszene ist länger. Es gibt mit Michael Parks im zweiten Teil, der ja den Ziehvater von mit mexikanischem Dialekt auch spielt, die ist länger, die Szene, und die gibt uns auch nochmal ein paar Informationen zu Bill. Aber der große Vorteil ist einfach, es als Ganzes zu sehen. Und ich kann dich beruhigen, ich habe die oft hintereinander geguckt, ich habe auch beide Fassungen zu Hause, die Japan-Fassung,
ja,
das ist wirklich
ein ich weiß.
Und ich kann dir sagen, das funktioniert wundervoll, und zwar wegen einem einzigen Argument. Jede Episode ist einfach viel zu schön. Es ist dir egal, ob das ein Western, ob das ein Eastern, ob das Ausbildung, ob das am Tisch ist, ob es eine Kampfszene ist, das ist egal. Die Szenen sind so wundervoll und du freust dich von Szene zu Szene zu Szene. Und allein wenn Bud da sitzt und darüber redet und wir haben unsere Rache verdient und sie hat ihre Rache verdient und wir haben den Tod verdient. Oder wie er alleine reinkommt, ey, du bist so nutzvoll wie ein Arschloch hier. Also das sind alles Szenen, die einfach so toll
sind.
Ja, das
bleibt ja großartig, gar keine
und
Frage.
Und deswegen
aber,
wirkt es homogen und harmonisch, weil du einen Regisseur hast, der uns eine Vision präsentiert. Und sieh mal das Ganze einfach mal, wenn wir einen 3-Akter sehen würden, wäre Oren Ishii, danach wäre das quasi der Climax, die ganze Wut. Verstehst du, erstmal fängst du an, wütend zu sein und danach wirst du philosophischer. Und das ist das
Tolle.
Also
Oren Ishii ist auch eine weibliche Figur, die aus dem Weg geräumt werden muss, um das mal kurz zu sagen, für Leute, die jetzt nicht so im Thema drinstecken.
Ja, eine Gegnerin.
Tarantino-Fans,
auch hier, Bescheid wissen. Die EPD nur mal so hat einen wundervollen zu Female Empowerment rausgebracht, wie stark dieser Film auch
also
mal.
Also die aktuelle Ausgabe der EPD-Film.
Unbedingt lehnen, wer sich mal damit auseinandersetzen möchte, der sagt, es werden immer nur Männerrollen geschrieben. Quentin hat hier wirklich mal was vorangebracht, und das wird immer so negativ gesehen, weil die so negativ auch dargestellt werden. Nein, das sind wundervolle Charaktere, die uns hier gepräsentiert werden, und deswegen brauchst du keine Sorgen machen. Jeder, der diesen Film jetzt endlich in seiner, was geht da, 257?
Sehr, sehr lang auf jeden Fall. Sitzfleisch mitbringen.
Sitzfleisch, aber es ist mit Pause drin, die Quentin selber vorgegeben hat. Deswegen unbedingt gucken gehen, da wo er hinkommt, sich die Zeit nehmen und wirklich mal diese Besonderheit des Kinos, und das ist es. Und Quentin kann einfach, das wird keine wie 207, das wird viel, 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 viel kürzer. Dafür sind die Action-Szenen, die Gesprächsszenen einfach viel zu gut arrangiert, als dass das nicht ein wahrer Genuss ist, das zu genießen.
Und wir sagen ja nochmal, Kill Bill, The Whole Bloody Affair, in ausgesuchten Kinos auch in Thüringen zu sehen, unter anderem kommenden Freitag im Cineplex in Gotha um 17.30 Uhr, also Freitag der 17. April. Oder wer einfach mal sagt, also ich setze alles auf eine Karte, es gibt auch eine Roadshow-Fassung, das heißt also 70 Millimeter, und da tourt der Film quasi als Film wie eine Musikband durch Deutschland und angefangen in Berlin, könnt ihr ihn im Zoopalast sehen, und zwar kommen Donnerstag, also 16. April, dann Freitag 17. April, Samstag 18. und Sonntag 19. 4 Tage lang wird er im Zoopalast zu sehen sein. Wer das Kino kennt, Zoopalast ist eins der schönsten Kinos, wahrscheinlich deutschlandweit auch, auf jeden Fall innerhalb von Berlin. Wer da so freakig ist, und da gibt es sicherlich einige, die dann sagen, von Erfurt nach Berlin mal eben schnell mit dem Zug 1,5 Stunden, dann Kill Bill, die Langfassung schauen und dann mit dem ersten Frühzug zurück, der kann das natürlich auch machen. Das sagen wir ganz gerne als Service.
Es wird gesagt, dass der nur im Kino zu sehen sein wird. Ich bezweifle es auch und den Leuten, denen ich das gesagt habe, auch. Aber es könnte sein, dass das tatsächlich eine einmalige Ausnahme ist. könnte sein, wurde so angepriesen, aber schlussendlich zählt ja immer der das Geld.